Okay, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Hunger mitgebracht heute Morgen auf Wort Gottes und auf Reden Gottes. Wir wollen einsteigen da in eine Begegnung, die uns der Evangelist Johannes in seinem Evangelium am Ende schildert. Aber bevor ich den Bibeltext uns lese, möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen in diese Begegnung und in die Geschichte, die uns das Wort Gottes dort einfach zeigt. Ja? Und es ist die Zeit, wo sehr viele Ereignisse in Jerusalem passiert sind mit Jesus und seinen Jüngern. Jesus ist nach Jerusalem gekommen. Sie haben dann das Abendmahl gefeiert zusammen. Jesus sagt den Verrat des Judas voraus. Er sagt dem Petrus, dass er ihn verraten wird. Jesus geht mit seinen Jüngern nach Gethsemane. Er wird gefangen genommen, weggeführt, vor die hohen Priester gestellt. Petrus folgt ihm in diesen Innenhof hinein und es kommt letzten Endes auch zu dieser Verleugnung, die Jesus ihm angekündigt, der prophetisch angesagt hat. Petrus erlebt diesen tiefen Zerbruch, diese Niederlage, diese Schmach, seinen Herrn dort ja verraten zu haben. Der Leidensweg Jesu geht weiter. Er muss leiden, er wird geschlagen, er geht nach Golgatha hoch, er stirbt am Kreuz. Der Tod kann ihn nicht halten. Jesus wird von dem Toten, kommt zurück, er aufersteht, er erscheint seinen Jüngern und hier setzt die Bibel ein, diese Bibelstelle, die ich mit euch heute Morgen teilen will, wo wir einfach ein bisschen eintauchen wollen in diese Begegnung. Ich liebe sie echt, sie ist eine absolute Lieblingsstelle. Jesus und seine Jünger am See Tiberias. Und wer eine Bibel dabei hat, kann ja gerne mitlesen, wenn er das möchte. Ansonsten hört er einfach zu. Ich lese ab Vers 12 und das ist Johannes 21 für die, die es suchen. Und dort geht's so. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihm zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, er nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Nach dem Frühstück sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf, folge mir nach. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger hinter ihnen ging, den Jesus liebte. Also jener Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus hinübergelehnt und gefragt hatte, Herr, wer von uns wird dich verraten? Und Petrus fragte Jesus, was ist mit ihm, Herr? Und Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir drin lesen dürfen. Und es sind viele Worte, aber wir dürfen zu dir beten, Heiliger Geist, dass du diese Worte jetzt lebendig machst für uns. Dass du unsere Herzen auch empfangbereit machst für dein Reden. Herr, wir wollen nicht neue Informationen haben, sondern wir wollen von dir transformiert und verändert werden. Und dein Wort hat die Kraft dazu. Und das erbitten wir dich jetzt für diese Zeit. Amen. Jesus hat mal gesagt zu seinen Jüngern, wer mich sieht, sieht den Vater. Also wenn wir uns jetzt angucken, was Jesus in dieser Begegnung mit den Jüngern so gemacht hat, dann wissen wir, dann bekommen wir eine Ahnung davon, wie Gott ist, weil Jesus so ist. Und ich möchte so ein paar Aussagen, die Jesus hier tätigt, mal so rausgreifen, die mich angesprochen haben, wo ich meine, wir lernen hier etwas von Gott kennen. Das Erste, was ist, kommt zum Frühstück. Das ist um diese Zeit eine sehr schöne Aufforderung, wie ich finde. Aber wenn wir uns mal in die Situation hineindenken, die uns die Bibel berichtet, dann berichtet sie uns von den Männern, die auf diesem Boot waren und die Nacht über gefischt haben und die wieder nichts gefangen hatten. Sie waren nass, sie waren kalt, sie waren erschöpft, sie sind frustriert, sie sind genervt und enttäuscht. Und Jesus kommt in diese Situation hinein und sagt, kommt zum Frühstück. Er kennt deine Situation und er kennt auch meine Situation. Er kennt unsere Bedürfnisse, so dieses typisch Menschliche, das ist ihm vertraut. Und er sorgt sich darum, weil er sagt, komm zum Frühstück. Du bist ihm nicht egal, auch nicht mit deinen menschlichen Bedürfnissen. Und dieses Komm ans Feuer, ja, was bedeutet denn das eigentlich? Es bedeutet, er versorgt uns. Es ist Wärme da für diese nassen Männer und ihre nasse Kleidung. Es ist Gemeinschaft, eine Einladung zu einer Gemeinschaft. Gespräch, Lachen, Weinen, ein in den Arm genommen werden. Er ist der, der uns dort ermutigt, der seine Jünger ermutigt, der sie in den Arm nimmt, der sie stärkt. Und es ist für mich ein wunderschönes Bild für die Liebe Gottes zu uns Menschen. Der große und ewige Gott, der starke Gott, er kommt, wird Mensch und er dient uns. Und er sagt, kommt, denn es ist alles bereit. Es ist alles von mir vorbereitet. Ich kümmere mich um deine Bedürfnisse, ich sehe sie. Und ich habe diese Woche so ein bisschen was erlebt, aber aus der anderen Perspektive. Wir haben drei Kinder, die sind alle schon erwachsen. Die beiden Großen sind auch nicht, die leben nicht mehr zu Hause, die sind zum Studium ausgezogen. Aber unser Mittlerer schreibt gerade seine Diplomarbeit, Abgabetermin morgen. Ja, und ich weiß nicht, was ihr so für Typen seid, ob ihr das schon so 4 Wochen vorher fertig habt oder vielleicht 2 Wochen vorher. Also meine Kinder, die schreiben bis zur letzten Sekunde. Ja. Und er rief an und am Montagabend sagte, hier, Papa, ich komme zu euch. Ich komme morgen Abend zu euch. Ich brauche Hotel. Ich will mich nicht ums Essen kümmern, ich habe keine Zeit. Ich will mich nicht um meine Klamotten kümmern, ich will mich um nichts kümmern, ich will nur meine Arbeit schreiben. Kann ich kommen? Ja, natürlich kannst du kommen. Hey Kind, super. Am meisten hat mich gefreut, dass er mich fragt. Dass er kommen will von sich aus, Kind sein. Wann warst du das letzte Mal Kind bei deinem Vater im Himmel? Wann hast du das letzte Mal, komm zum Frühstück, diese Einladung angenommen? Und vielleicht ist es ja auch dein Bruder oder deine Schwester, die dich eingeladen hat. Bonhoeffer hat mal diesen wunderschönen Satz geprägt, den Christus in dem anderen entdecken. Wir waren gestern Abend bei Freunden. Hey, wir haben uns verwöhnen lassen. Ich weiß nicht, wie dein Abend war, meiner war super. Ich kann das. Ich muss da nicht schon wieder nachdenken, wie kann ich mich revanchieren oder irgend sowas. Das ist mir völlig fremd, das geht mir völlig ab. Ich habe mich einfach genossen. Es war spät geworden, sorry. Ja, ich bin jetzt trotzdem fit. Ja. Aber er kümmert sich um unsere Bedürfnisse. Und er lädt dich ein, komm zum Frühstück. Das ist so die erste Aussage, die mich so angesprochen hat. Die zweite ist die Frage, liebst du mich? Liebst du mich? Aus dieser Gemeinschaft und aus dieser, ja, aus dieser Versorgung von ihm, indem er ja auch seine Liebe mir zeigt, wird es jetzt persönlich, jetzt kommt es auf den Punkt, liebst du mich? Wie reagiere ich auf den Liebesdienst Jesu an mir? Das geht weit über das Frühstück jetzt auch hinaus. Und ich habe das am Anfang ja auch erwähnt, Jesus hat sein Leben hingegeben. Das ist ja bei denen damals gerade mal ein paar Wochen her oder ein paar Tage. Das war noch ganz frisch. Er, der Gottessohn, ist in diese Welt gekommen. Paulus beschreibt es an Philipper 2 und erniedrigte sich selbst bis in den Tod. Das hat er gemacht. Für den Petrus damals, für seine Jünger, für mich, für dich, für jeden von uns, für jeden Menschen. Und die Frage, liebst du mich? Und Petrus hatte ja eine besondere Geschichte da dabei. Ich habe das erwähnt. Der Verrat an seinem Herrn. Der tiefe Zerbruch. Das Deutlichwerden seiner Schwäche. Gescheitert sein. Sein Davonlaufen. Und Jesus fragt, liebst du mich? Liebst du mich trotz deines Versagens? Und mir ist an dieser Stelle ganz deutlich, dass meine Liebe zu ihm oder auch die Liebe des Petrus zu Jesus, das ist eine Reaktion auf seine Liebe zu mir. Das ist nicht losgelöst irgendwie, jetzt muss ich mal den Herrn lieben, sondern wir sind ja nur fähig zu lieben, wenn wir geliebt sind. Ich weiß nicht, ob du Leute in deinem Umfeld hast, mit denen du so deine Herausforderungen hast. Kannst du Liebe produzieren zu denen? Schaffst du das? Geht das? Also ich schaffe das nicht. Ich bin eine Projektionsfläche der Liebe Gottes. Ich bin wie der Mond, der von der Sonne angestrahlt wird. Da ist auch ganz schön und ziemlich hell, aber eigenes Licht hat er nicht. Der lebt davon, angestrahlt zu werden. Er ist ein Spiegel. Und die Frage, die Jesus jetzt hier dem Petrus stellt, liebst du mich, ist eine Frage, ob Petrus bereit ist, diese Liebe anzunehmen und zurückzugeben. Deswegen ist die Frage eigentlich auch nicht nur, liebst du mich, sondern lässt du dich lieben? Lässt du dich von mir lieben? Kannst du diese Liebe überhaupt annehmen? Trotz der Geschichte, die zwischen uns steht, trotz deines Verrates an mir, trotz deines Scheiterns. Und ich glaube, dies ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen, wenn wir durch solche Zeiten gehen, ob wir dann immer noch die Liebe so uneingeschränkt annehmen können, die uns Jesus anbietet. Es gibt in der Offenbarung eine Stelle, wo Jesus der Gemeinde in Ephesus ja etwas ins Stammbuch schreibt, so würden wir es vielleicht sagen, Offenbarung 2, Vers 4, dieser Vorwurf, du hast die erste Liebe verlassen. Und ich kenne die Auslegung, dass damit oft gemeint ist, dass Jesus eben nicht mehr der Mittelpunkt und die erste Liebe dieser Gemeinde ist. dass andere Dinge eben wichtiger geworden sind oder sich in den Vordergrund gestellt haben. Aber ich frage mich, ob es nicht sein kann, dass ich mich nicht mehr lieben lasse, nach meinem Verständnis ist die erste Liebe die, mit der er mich liebt, nicht meine Reaktion, das ist ja die zweite Liebe. Aber ich bin kein Theologe. Aber für mich ist das so eine Frage. Und es gibt da so zwei Dinge, die uns davon abhalten können, beobachte ich so bei mir und anderen. Das eine ist mein eigenes Versagen, so wie ich das jetzt bei Petrus, wie wir das ja auch wissen jetzt in dieser Geschichte und diese Analogie, dass Jesus dreimal fragt, das atmet ja letzten Endes auch, diese dreimaligen Verrat, ne? Das ist ja Wort Gottes. Also wir Menschen neigen manchmal dazu, uns so sehr im Minderwert und zu verlieren, dass wir eigentlich uns nicht mehr für würdig erachten dieser Liebe. Aber da kann ich dich beruhigen, er wusste genau, als er dir seine Liebe gezeigt hat, wer du bist und wie deine Geschichte auch läuft. Das wusste er übrigens auch bei Petrus. Und er hat ein Ja dazu gehabt, bei Petrus und auch bei dir. Gott weiß, auf was er sich einlässt. Er ist allwissend, dem kannst du nichts vormachen. Er ist übrigens auch nie enttäuscht von dir. Das ist ein Nachteil, wenn man allwissend ist. Man wird nicht enttäuscht, man weiß es ja. Und die andere Seite vom Minderwert ist eben auch so, und das spüre ich so ein bisschen bei Ephesus raus, in der Gemeinde, ich verdiene mir die Liebe Gottes. Ja, das war der Startpunkt. Er hat mich gerufen, er hat mich geliebt. Aber jetzt kann ich beweisen, dass ich diese Liebe auch verdient habe. Und sie trägt mich und drückt mich auch aus dieser gnadevollen, geschenkten Liebe raus. Das würde niemand von uns sagen, dass wir das so uns dazu entscheiden. Aber unser Leben atmet das manchmal so aus, dass wir eben dann doch aus unserer Kraft und aus unserer Erfahrung her Glauben leben und Beziehung bauen und auch die Beziehung dann zu Jesus zu leben. Und da geht es eben dann vorrangig eben nicht mehr um Jesus, sondern da geht es um mich. Da geht es um meine Erfolge und mein Ego. Und das macht leider auch vor dem geistlichen Dienst nicht Halt. Und deswegen ist das so ein bisschen der Punkt, wo ich meine, warum Jesus dem Petrus gegenüber dreimal auch diese Frage stellt, weil es eben existenziell ist für uns, dass wir in dieser Liebe bleiben und dass wir in dieser Liebe leben. Und das ist auch für den Paulus so wichtig. Diese Liebe, dieses Geliebtsein soll die Grundlage sein für dein und für mein Leben. Es ist ja Gottes Ja über deinem Leben, was damit zum Ausdruck kommt. Und Gottes Ja über deinem Leben hat eine Wirkung in dich hinein, das kann man manchmal gar nicht in Wörter fassen. Es bestimmt ja meine Identität. Gottes Ja sagt mir, wer ich bin. Das ist das, was Gottes Liebe in unserem Herzen bewirken will. Sie will uns sicher machen in dem, was Gott über uns denkt, was Gott dir zuspricht. Du bist Kind Gottes. Das ist deine Identität. Das ist auch dein Wert. Und wir neigen dazu, das dann so ein bisschen aus den Augen zu verlieren. Ich denke da an die Geschichte, die uns Lukas überliefert hat. Jesus sendet die Jünger aus und sie kommen zurück voller Euphorie, voller Freude, dass ihnen jetzt auch die Mächte der Finsternis untertan sein müssen. Und wie ist Jesu Reaktion? Ziemlich nüchtern. Freut euch nicht darüber, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Eine absolute Fokussierung, ein absoluter Schwerpunkt auf das, worauf letzten Endes ankommt. Das ist das, was trägt. Das ist dein Fundament. Das ist deine Identität, die Gott dir ins Leben reingelegt hat. Und diese Identität, Kind Gottes zu sein, das sorgt in deinem Leben für Stabilität und für Sicherheit. Dieses Glauben an diese Kindschaft, an die Errettung, eine ewige Zukunft zu haben, eine ewige Perspektive, das macht ja auch was im Heute mit mir und mit uns. Das ist ja nicht eine Vertröstung auf irgendwann mal irgendwas, sondern das hat ja eine Auswirkung in dein Leben heute. Das ist die Frage, liebst du mich? Und die dritte Aussage, mit der ich noch mich beschäftigt habe, ist dieses: Folge mir nach. Wir haben die Einladung Jesu: Komm zum Frühstück. Wir haben die Frage Jesu: Liebst du mich? Und dann kommt die Aufforderung: Folge mir nach. Und das ist jetzt ein Zweiergespräch zwischen Jesus und Paul. Eine heilige Natürlichkeit und eine natürliche Heiligkeit, die er in uns hervorbringen will, ist ja die Aufforderung an uns, in sein Bild mich verwandeln lassen. Ich kann das ja nicht von mir heraus, kann ja nicht sagen, ich verwandle mich jetzt mal in das Bild Jesu, das geht nicht. Aber er kann das mit seinem Geist in dir, dich in das Bild, in sein Bild verwandeln. Und das macht er. Und ich glaube auch, ihr lieben Geschwister, wenn ihr auf euer Leben zurückblickt, ich wünsche es euch, dass ihr das entdeckt, wie Jesus euch in sein Bild verwandelt hat, je länger, je mehr. Und das hat eine geistliche Dimension. Jesus in uns. Nicht aus mir, sondern von ihm. Und wir dürfen dann von ihm lernen. Er nimmt uns an die Hand. Das hat er mit Petrus auch gemacht. Und das hat er auch mit den anderen Jüngern so gemacht. Und das festigt die Beziehung zu ihm. Es wird letzten Endes so, dass wir immer mehr lernen, ihm zu vertrauen in allen Lebenslagen. Und die Lebenslagen, die wir heute gehört haben, sind nicht so rosig an mancher Stelle. Sie sind extrem herausfordernd. Sie sind notvoll. Aber wie sehr wünschen wir uns, dass aus einer Beziehung zu Jesus heraus auch solche Lebenssituationen mit Vertrauen in ihm, in seine Möglichkeiten, mit einer heiligen Gelassenheit und mit einem Glauben auf eine ewige, gute Zukunft, dass wir das so leben und annehmen können. Das macht doch unser Leben aus. Und das ist das, wozu er uns herausfordert. Folge mir nach. In seiner Liebe bleiben. Trotz aller Niederlagen und trotz aller Siege. Es ist ja nicht so, dass unser Leben nur aus Niederlagen besteht. Nein, wir dürfen ja auch viele gute Sachen erleben, sehr viele schöne Sachen. Wir dürfen erleben, wie sein Segen in unser Leben reinschwappt und manchmal auch überschwappt. Aber es ist einfach Gnade. Und ich denke, und das habe ich bei dem vorhergehenden Punkt schon auch ein bisschen angedeutet, in dieser Nachfolge bleiben, das fordert uns sehr heraus. Und mir begegnet da auf der einen Seite eben diese Minderwertigkeit, dass wir ein Bild von uns haben, dass es eigentlich nie reicht, um Gott zufriedenzustellen. Darum geht es ihm im Übrigen gar nicht. Er will einfach nur Leben mit dir teilen. Und genauso ist es unsere Versuchung, dass wir den Segen, den wir gnadenvoll bekommen, aus unserer eigenen Kraft heraus irgendwie produziert haben. Und dass wir denken, es liegt an uns. Es ist verdient. Gott kann eigentlich gar nicht anders. Doch, er könnte. Und deswegen hat Jesus auch Gemeinde gestiftet. Ich finde, das ist eine der Hauptaufgaben von Gemeinde und Gemeinschaft, nämlich, dass wir im Miteinander da auch in diesen Beziehungen stehen und dass wir denen, die auch ihre Nöte haben, die erschüttert sind, dass wir sie ermutigen können, dass wir sie trösten können, dass wir sie stärken können. Und dass wir aber auch diejenigen, die da gerade so einen halben Meter über dem Fußboden sind, dass wir sie ermahnen dürfen, dass wir sie korrigieren, dass wir ihnen ein Feedback geben, dass wir sie reflektieren, damit sie in dieser Nachfolge bleiben. Und ich meine herauszulesen aus dem Wort Gottes, dass es sein Wille ist, wenn wir in dieser Nachfolge sind, dass wir leidenschaftlich werden für sein Reich. Dass wir leidenschaftlich werden und ansteckend auch für die anderen Menschen. Weil das, was Gott mit uns macht, was Gott mit mir macht, das ist so wunderbar. Ich kann eigentlich meinen Mund nicht halten vor den anderen. Und er will uns brennend machen. Du kannst nur andere anzünden, wovon du selber brennst. Du brauchst niemanden ins Reich Gottes hinüber zu diskutieren oder zu argumentieren, sondern du kannst sie nur anstecken mit dem, was in dir brennt. Und gleichzeitig will er dich aber ausgewogen machen. Der Herr will in seiner Nachfolge mit dir, will er dich ins Gleichgewicht bringen. Er will nicht, dass du links oder rechts vom Pferd runterfällst, sondern er will, dass du dann im Bild bleiben, auf dem Pferd sitzen bleibst. Dass du also weder deine eigene Kraft überhöhst, noch im Selbstmitleid zerfließt, sondern indem du eine gesunde Sicht von Gott her auf dich, dass du ein Bild von dir hast, was stimmig ist. Und das ist was Gott dir schenkt, wenn er deine Identität ist. Ich erlebe das so, ich bin da total dankbar dafür, dass diese Nachfolge über die Länge der Zeit einfach auch solche Auswirkungen hat. Und wo ich einfach staunen darf, sowas kann ich nicht machen. Sowas ist nicht was wir produzieren können. Und wenn wir es produzieren, dann strengt es furchtbar an. Und wenn wir in eine charakterlich herausfordernde Situation gestellt werden, dann funktioniert es auch dann nicht mehr. Sondern es ist etwas, was von innen nach außen ist. Er will dein Herz transformieren. Geist Gottes arbeitet an deinem Herzen. Und das, was du innerlich bist, das trägst du auch nach außen. Und das will er uns schenken. So will er mit uns unterwegs sein. Und deswegen stellt er auch diese Frage dem Petrus ja noch ein zweites Mal. Folge du mir nach. Er macht es ja richtig persönlich. Er sagt ja nicht nur folge mir nach, sondern er sagt, folge du mir nach. Und das ist auch so ein bisschen ein Appell an mich und vielleicht auch an dich. Wie kann das aussehen, ihm da so nachzufolgen? Wie kann das für mich aussehen, auch die Gemeinschaft mit ihm zu suchen? Lasse ich mich auch von seiner Bedingungslosigkeit und von seiner Liebe immer wieder neu berühren? Auch wenn ich schon lange mit ihm unterwegs bin. Wie antworte ich auf seine Frage? Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und ich finde es ja auch spannend, wie Jesus auf diese Frage des Petrus reagiert, als er wissen will, wie es mit dem da ist, der da hinter ihm läuft. Und Jesus sagt, was geht's dich an? Guck auf dich. Du bist für dich verantwortlich. Gott hat dich ermächtigt, für dich Verantwortung zu übernehmen. Und dein Nachbar, er soll für sich Verantwortung übernehmen. Aber du sollst dich nicht vergleichen. Du bist einmalig. Vergleichen bringt nur Unglück. Es macht unzufrieden und führt in die Bitterkeit. Und Petrus kriegt dort eine klare Ansage, was kümmert's dich? Folge du mir nach. Und das ist mein Gebet eigentlich auch für heute Morgen, für uns alle, dass wir für uns hören, was Gott zu sagen hat. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle dein Herz aufgegangen ist oder an welcher Stelle du empfunden hast, dass Gott seinen Finger drauflegt, so wie er das eben manchmal macht. Ist es die Einladung zum Frühstück, die du schon so lange ausgeschlagen hast? Ist es die klare Antwort auf die Frage, liebst du mich? Oder ist es vielleicht auch die Unsicherheit oder auch die Verweigerung auf die Frage oder auf die Aufforderung, folge du mir nach? Amen.